Freunde, ihr glaubt es nicht. Wir fangen einfach mal wie so ein Reel an und so weiter. Es ist was Neues passiert im Rettungsdienst, und zwar in ganz Europa. Die ERC-Leitlinien 2025 sind rausgekommen und wir kommen natürlich nicht umhin, darüber zu reden. Und weil das so besonders ist, Mike, freue ich mich erstmal, dass du da bist.
Ja, schön.
Das ist ganz erstaunt.
Danke, dass ich kommen durfte. Ja. Aber wir haben ja natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und ihn einfach gefragt. Ihr kennt ihn schon, bekannt als Rostocks schönster Notfallsanitäter, gleichzeitig EKG-Guru, Traumaspezialist, Dozent und keine Ahnung, wie viele Buchstaben er hat. Aber auch in meinen Augen ein phänomenal toller Mensch, guter Freund, genialer Kollege.
Wow. Ich gehe mal kurz den Wischer holen. Ja. Alter, das ist eine Schleimspur hier. Wartet einfach ab, ganz kurz, und dann geht's gleich los mit heute Gast und ERC-Leitlinien 2025.
Alter. Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Ihr kennt ihn schon aus einer anderen Folge, da haben wir lang und breit über das Thema EKG gesprochen. Lieber Tonio, hi, schön, dass du da bist. Ich hoffe, das war jetzt okay, die Einleitung
für dich. Was für eine Ankündigung, ja, ne? Ist ein bisschen ausführlicher als beim letzten Mal, ne? Schon okay so.
Auf jeden Fall, also ich meine, du trägst ja auch die ganzen Patches und so weiter am Dings. Also Tonio ist immer wie so ein General, ja. Der mit seiner Weste ankommt. Das müssen wir euch mal irgendwo zeigen. Vielleicht haben wir auch mal ein Bild irgendwie, was wir aufs Albumbild packen.
Da spuren sie auch.
Da steht dann immer so ITLS und was steht da noch alles? Was hast du denn noch so für Qualifikationen, die du immer mitträgst?
Ein paar. Es fehlen ja die Klettflächen am Ende des Tages.
Ja, ne? Ist so, ja. Ne? Also es müsste eigentlich, die ganze Jacke müsste eine Klettfläche sein, aber ich glaube, dann würden auch viele andere immer noch ihre Patches auspacken und sagen, ja. Mensch, ich war bei dem Training und so dabei. Aber warum haben wir Tonio denn einfach mitgenommen, Mike, jetzt? Und für diese Folge, wo es ja eigentlich eher um ERC-Leitlinien geht.
Ich glaube, das war von uns beiden ja eine relativ schnelle und eindeutige Idee, ihn daraufhin anzusprechen, denn wir wissen, dass Tonio sich immer wieder aktuell hält, ausnahmslos mit neuen Dingen beschäftigt, so auch natürlich mit den gerade frisch herausgekommenen Guidelines, und da Tonio das auch noch super als Fachdozent rüberbringen kann.
Ach so, weil wir einfach zu dumm sind, das rüberzubringen. Genau. Ich verstehe es schon. Aber meine Intention war eigentlich, Tonio arbeitet ja seit eh und je in Rettungsdienstschulen. Ja. Ja, hat er auch mich unter ausgebildet. Ja, war also bei mir auch in der Schule.
Ach, das erklärt einiges.
Ja, das erklärt vieles. Nein, und kann deswegen, glaube ich, auch von vielem erzählen, was in den Schulen schon vorher so unterrichtet wurde. Und man muss schon sagen, kleiner Spoiler, da war schon vieles in der Schule, was jetzt erst in den ERC-Leitlinien steht, oder?
Also wir waren schon immer sehr fortschrittlich, muss man sagen, so als kleines Ergebnis.
Das muss man wirklich sagen, und das wird nicht nur bei uns hier so gewesen sein, sondern auch in vielen, vielen anderen Schulen. Und darüber wollen wir heute reden. Keine Sorge, liebe Laien unter uns heute, wir reden heute auch über Erste Hilfe, denn da hat sich in den ERC-Leitlinien auch ein bisschen was getan, denn die betreffen ja immer nicht nur Rettungsdienst, sondern eben auch die Erste Hilfe. Es geht auch um Klinisches, da gehen wir heute nicht so drauf ein. Die Klinik, die lassen wir heute mal aus, aber definitiv Rettungsdienst, Erste Hilfe sind wir mit dabei, und wir gucken auch mal, ob da vielleicht nicht auch in den ärztlichen Leitungen ein bisschen was geändert werden muss. Zum Beispiel müsst ihr eure Tasche anders packen jetzt, müsst ihr mehr mitnehmen. Ich bin mal auf jeden Fall gespannt, da kommt einiges dazu. Und ich würde mal sagen, wir machen mal so einen kleinen Überblick, welche Richtung hat denn die ERC-Leitlinie so eingeschlagen. Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein systemorientierter Ansatz, der ist ein bisschen verstärkt worden. Und man versucht, digitale Systeme so ein bisschen mit reinzubringen. Man guckt auch viel mehr noch auf Medikamente, gerade bei der Prämedizin. Und die Telefonreanimation hat auch mittlerweile Platz in den ERC-Leitlinien gefunden.
Die haben auf einmal, was heißt auf einmal, sie haben dann nochmal ganz speziell über die elektronische, also über die Schockmaßnahmen gesprochen. Da gibt es so ein paar Feinjustierungen, die ich durchaus spannend finde. Und es gibt noch präzisere Vorgaben für das Post-ROSC-Management.
Ja, da kommt auch noch einiges dazu. Atemwegsmanagement, auch da gibt es interessante, sagen wir mal, Empfehlungen noch, ja, die definitiv Einzug in die Schulen, aber auch eben in die zum Beispiel Zertifizierungen für Reanimation und so weiter alles. Ne? Und die Qualitätssicherung spielt auch eine große Rolle, dass da auch mehr drauf geguckt wird. Auch bei Kinderreanimation werden wir auch nachher nochmal drüber reden, beziehungsweise auch bei Medikamenten bei Rhythmusstörungen, ne? Atropin zum Beispiel, da gibt es auch neue Änderungen. Tonio, haben wir irgendwas vergessen? Oh, bestimmt, in der Übersicht erstmal bestimmt.
Da kommen wir drauf zu. Englische Originalfassung irgendwie gefühlt über 400 Seiten. Das ist natürlich auch eine Ansage.
Das ist wirklich so. Also gerade in den Basismaßnahmen wird es interessant, denn wir müssen mal über den sogenannten Vektor-Change auf jeden Fall reden. Ja, für die noch nichts anderes, wir werden euch aufklären darüber.
Richtig.
Ja,
ne?
Da wird es auf jeden Fall interessant, genauso wie bei der supraglottischen Atemwegshilfe, sprich die IGL-Maske, immer wieder ein großes Diskussionsthema. Was ist besser, Larynxtubus oder IG-Maske? Die ERC-Leitlinie hat da jetzt einen ganz klaren Standpunkt gebracht. Ne? Und da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen. Mike, wollen wir mal so ein bisschen auf Rettungsdienst erst eingehen?
Gleich, aber ich habe vorher eine Frage, Antonio. Ja. Weil ich finde das immer sehr spannend für die Notfallsanitäter-Ausbildung. Ja. Zum Beispiel jetzt einfach die Azubis, die jetzt quasi im zweiten Lehrjahr sind, die letzten zwei Jahre, ich sag mal, die alte Version gelernt haben. Mhm. Und jetzt auf einmal nach der neuen lernen müssen. Wie verhält sich das? Also was musst du da als Dozent oder eben als Fachlehrkraft, worauf musst du da mit denen umspringen, die jetzt zwei Jahre darauf trainiert, getrimmt worden sind und auf einmal, hups, neue Sachen?
Ja, also da werden die Azubis natürlich schon vorgewarnt. Ne? Also wir sagen denen, unsere SOPs und Vorgaben ändern sich sowieso alle zwei Jahre. Das heißt, sie sind darauf vorbereitet, dass sich das einfach ändert. Und dann wird darüber gesprochen und dann wird es auch in die Tat umgesetzt. Weil es ist ja leider, also man kann es ja nachvollziehen, dass es schlecht ist. Und das ist irgendwie auch belastet vor der Prüfung. Aber es ist halt eben eine Kernkompetenz, die wir erlernen müssen für den Beruf und auch in der Ausbildung, das eben schnell zu adaptieren.
Richtig. Ich glaube, das zeigt auch einfach diesen ständigen Wandel oder diesen ständigen Fortschritt, gerade in der Medizin oder medizinischen Berufen. Aber ja, das hat mich jetzt mal doch nochmal akribisch interessiert. Für uns ist es natürlich als Fachkräfte, wir müssen dann einfach trainieren, ne, anhand der neuen Vorgaben, die über die SRAs reinkommen oder DBRD, wie auch immer. Da müssen wir dann anfangen zu trainieren.
Da hast du einen guten Punkt angesprochen, denn unsere SRAs in der Sechs-Länder-Bestimmung, die haben sich ja jetzt gerade aktuell geändert. Warum, mal so in die Diskussion reinsteigen, warum hat man nicht drauf gewartet? Also Da kommen neue ERC-Leitlinien. Ich möchte auch sagen, die waren im Sommer auch schon angekündigt, dass da was ist. Und dann hat man sich einfach entschieden, vorher die SRAs schon mal zu ändern. Und wir wissen nur, alle zwei Jahre kommen da Änderungen. Gut, zwischendurch hatten wir mal, glaube ich, eine Ergänzung. Aber die betraf ja dann eher nur das Schmerzmanagement beziehungsweise ein paar Medikamente.
Also mit meiner Vermutung würde ich mir wahrscheinlich jetzt ein paar weniger Freunde machen. Deswegen enthalte ich mich bei dieser Frage.
Ja, als wenn wir da je drauf geachtet hätten, aber.
Richtig.
Meinst du, da kommt noch eine...
Ich glaube, das ist ein bisschen wie im Straßenbau, ne? Also ich meine, unterschiedliche Firmen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann eben ihre Sachen so machen wollen. Und wenn die sagen, wir bringen alle zwei Jahre die Aktualisierung raus, dann machen wir das eben. Ich glaube, das hat keinen speziellen Grund.
Schade, dass ihr schon geteert habt, da müssten noch zwei Rohre rein. Ja, genau, da reißen wir wieder auf.
Ne, und dann kommt nochmal die Telekom und dann ist es eben
so. Ja, die Verwirrung ist aber eben schon bei einigen Kollegen dann da, weil das heißt ja immer dann, man hält sich an die SRA-Maßnahmen. Gleichzeitig ist aber die Zeit jetzt schon innerhalb von zwei Monaten, glaube ich. Vor zwei Monaten kam, glaube ich, die neue SRA raus. Schon wieder weitergelaufen und zwar stark und die Erzähler. Ich hätte drauf gewartet, ganz ehrlich. Also ich hätte gesagt, mal gucken, was die noch machen und vielleicht bringen wir es noch mit rein.
Na, jetzt muss man mal dazu sagen, dass die SRA davor ja auch, sagen wir mal, ein, zwei Unterschiede aufgewiesen hat zu der ERC-Leitlinie. Also bleiben sie sich ja trotzdem treu, auch wenn zwischendrin
ihr Motto,
die ERC
ja
aktualisiert wird. Ne?
Ehrlich. Ja, gehen wir schon mal tief rein. Ja. Gucken wir mal einfach in die Reanimationsleitlinie. Ich glaube, das ist immer ganz spannend, gerade im Rettungsdienst. Die Defibrillation. Das ist ja so eine, da gibt es ja eine auffällige Änderung auf jeden Fall und zwar der sogenannte Vector-Change. Und da klingeln schon wieder mit die EKG-Ohren. Vector-Change hat jetzt aber nichts mit EKG zu tun, oder?
Naja, Vector, also da fühle ich mich angesprochen.
Ja, auf jeden Fall.
Alter EKG-Mensch. Ein Vektor ist ja im Prinzip ein Pfeil mit einer Richtung, ne, und einer gewissen Größe. Und da wird eben elektrische Ausbreitung im Körper beschrieben. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut hier rein. Ja.
Aber damit hat es eigentlich nichts Großartiges zu tun. Zumindest nicht mit dem EKG, sondern mit der Defibrillation. Ja? Ja. Denn die ERC-Leitlinie, die hat gesagt, nach drei erfolglosen Schocks bei Kammerflimmern wählt man eine andere Defi-Pad-Position. Ne, von genau. Anterolateral zu Anteroposterior. Und das ist komplett neu. Das, also zumindest nicht komplett neu, aber es ist halt nach drei Schocks jetzt erstmalig aufgetreten. Und reden wir jetzt mal so davon, drei Schocks nach beobachteten Kammerflimmern oder eher...
Ah, die Fine News, Fragen stellt man sich immer wieder, ob man in der Summe nach drei Schocks Amiodarone gibt oder nach drei aufeinanderfolgenden Schocks, das sind immer die tollen Fragen. Und so neu ist das gar nicht mit dem Vector-Changing oder der Neuplatzierung. Es wurde immer wieder beschrieben, aber es wurde nie festgehalten. Also nie offiziell, so machen wir das jetzt bitte. Sondern es war immer so, sollte man machen, man könnte so trainieren. Tonio ist da, glaube ich, auch noch mehr im Bilde.
Ja, also ich kenne es besonders von der Kardioversion. Ne? Das ist Good Practice gewesen, wenn es dreimal oder man hat das Gefühl, es ist erfolglos. Da kann man eben die Stromrichtung sozusagen anpassen, nochmal versuchen, die Herzmuskelzellen aus einem anderen Winkel zu erregen, dass es vielleicht einfach ein bisschen erfolgreicher ist. Ne? Und das ist ein toller Ansatz, das jetzt hier auch mal bei der Reanimation zu versuchen. Ne?
Auf jeden Fall. Das heißt also quasi, wenn ich jetzt, wir nehmen diese initial drei Schocks mal als einen Schock dann wahrscheinlich, ne, bei beobachteten Kammerflimmern, ja, und dann eben nächsten drei, und dann soll man über einen Vektor, quasi wahrscheinlich diesen Stromvektor, der hiermit gemeint, ja, ist,
die Richtung,
die Richtung quasi ändern. Ne? Also nicht mehr so quasi, nicht mehr seitlich, sondern eher von oben nach unten oder von vorne nach hinten, von vorne nach hinten eher so, ja, in die Richtung.
No. Kommt natürlich, kommen auch so ein paar Bedenken jetzt so bei mir auf oder bei vielen Kollegen wahrscheinlich, die sich jetzt damit befassen. Zum einen ist es ja so, dass ich glaube, ich kenne keinen Rettungsdienst mehr, der so diese, kennt ihr die noch, an den Kabeln diese
die Bügeleisen.
Die
hier.
Bügeleisen, hm. Genau.
Ja.
Weg vom Patienten und fuck, bei Scrubs habe ich das immer noch gesehen. Nee, egal. Es gibt die Klebelektroden, ne? Und na klar, wenn ich die auf einmal abziehen muss, muss man sich natürlich fragen, ob diese Klebelektroden überhaupt noch kleben beim Umkleben. Quasi. Das wäre Frage 1. Oder ob man einfach ein zweites Paar Elektroden jetzt immer dabei haben sollte, wenn man diesen Change macht.
Ach, hundertprozentig. Ja. Also alleine durch das Defibrillieren würde ja die Klebefläche und die Leitpaste da drin ja schon schlechter, wenn ich dann auch abziehe.
Genau.
Dann wird es ja gar nichts. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch der Hintergrund dafür, dass die Defibrillation nicht funktioniert, ne? Dass das einfach abnimmt.
Frage 2, die sich natürlich stellt: Was ist, wenn ich jetzt schon eine Reanimationshilfe dran habe?
Tja, das steht da auch nicht.
Das ist nicht so ganz eindeutig, also da nichts gesagt. Und was ich halt auch immer ein bisschen kritisch finde, ist, wir reden ja immer von Hands-off-Zeiten. Wenn wir jetzt aber anterior, posterior, dann müssen wir halt, na gut, in zehn Sekunden schafft man es, glaube ich, ne? Einen Patienten schnell mal rüber zu rollen, aufzukleben, wieder hinzulegen, das geht schon recht fix.
Drauf, ne? Also es muss ja, wir reden hier nicht, das muss auf einen Quadratzentimeter genau stimmen. Hm. Es soll irgendwie hinten auf dem Rücken mittig platziert werden, reicht.
Stell mir das nur vor, wenn du da so eine Defi-Elektrode auf einen behaarten Patienten gemacht hast, weil du keine zweiten mit hast, dann erstmal so diesen Fussel.
Es gibt ja auch behaarte Rücken, ne? Man muss vielleicht doch mal die Rasierer auspacken.
Ja, ja, das Rasieren.
Tonio, wie ist bei dir so?
Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das in den Schulen reingesetzt ist. Aber ist das so, dass man, wenn die ERC rauskommt, das sofort in den Schulen umsetzt?
Naja, ich sag mal, wenn man eine engagierte Bildungseinrichtung ist, dann muss man eben genau das tun. Ne? Muss ja, hat sich verpflichtet, einfach die aktuellsten medizinischen Standards zu unterrichten. Und das ist eben der aktuellste medizinische Standard. Und auch viele Schulen unterrichten ja nach DBRD, beziehungsweise nutzen den gerne als Grundlage. Und da ist ja immer der Verweis drin, bitte reanimiert nach ERC-Standard aktuell. Die führen ja gar keine eigenen SOPs dazu.
Weil man muss ja sagen, dass auch unser Notfallsanitätsgesetz ja auch durchaus sagt, dass wir immer nach bundesweiten einheitlichen Standardleitlinien arbeiten soll, und da finde ich, gehört so eine GRC oder ERC schon dazu. Ne? Also das heißt, ich kann mich darauf auch berufen, durchaus.
100%.
Natürlich. Ich das mache, ne? Kommen wir zum nächsten Aspekt. Da habe ich mich kurz mal gefragt, okay, warum steht das da jetzt so als neu in dem Sinne? Ich habe das ja schon vor einigen Jahren so angefangen zu trainieren. Das Precharging.
Klär mal kurz auf, also du musst die Leute, die das nicht kennen.
Genau, das Precharging heißt ja im Endeffekt nichts anderes, als wir machen ja in der Regel immer eine manuelle Analyse, das heißt, während der Kompressionspause gucken wir kurz auf den Monitor und entscheiden uns, ja, Schock oder eben kein Schock. Und Precharging heißt nichts anderes, als dass wir in den letzten Sekunden während des Ablaufs des 2-Minuten-Intervalls schon das Gerät vorladen auf 200 Joule. Und das wurde jetzt einfach nochmal verschriftlicht. Und da ich so, okay, warte mal, das kenne ich doch schon, so wurde ich ja trainiert und so trainiere ich auch, weil es ja natürlich massiv Zeit spart, beziehungsweise die Hands-off-Zeit minimiert. Und auf einmal steht es jetzt nochmal explizit so drinne. Heißt also nichts anderes, okay, die haben da jetzt nochmal gesagt, das ist eine tolle Sache, deswegen nehmen wir es mit rein. Und ist jetzt keine Revolution. Ich glaube, so wurde so gut wie jeder Notfallsanitäter bis jetzt trainiert. Sehe ich das falsch, Tonio? Also du kommst aus der Schule vor allem.
Nein, wir machen das seit eh und je schon. Also irgendwann haben wir Gott sei Dank aufgehört, einfach AEDs im Rettungsdienst zu verwenden. Also es ist eine tolle Erfindung, aber für, ich habe jetzt gerade vielleicht in, vorletzte Woche habe ich im ersten Layer Reanimation unterrichtet und habe gesagt, das ist im Grunde genommen Erwachsenen-Memory mit 4 Karten. Ja, also hat es viele Zacken oder wenig Zacken oder gar keine, das kriegt man raus und das spart unendlich viel Zeit. Und man spart, man lädt das vor, man tastet sich unter der Reanimation den Puls und dann macht man eine 5 Sekunden lange Analyse und dann geht das alles in Gang. Ne? Aber das machen wir wirklich schon ewig so.
Mhm. Da frage ich mich einfach, warum das jetzt nochmal Erwähnung findet. Aber war in den SAAs das nicht so gegeben? Also oder im DBRD-Algorithmus?
Es war im Algorithmus, Gerät vorladen, meine ich sogar, stand immer in den Abläufen drin. Aber natürlich könnte man jetzt nochmal reingucken. Ich habe aber diesen Punkt Precharging in den letzten Leitlinien von den ERC nicht gefunden.
Mhm.
Da muss man einfach sagen,
man hat es wurde einfach ergänzt.
So, genau, es wurde nicht als solches verschriftlicht.
Mhm, okay, gut. Das muss ja auch mal sein, dass eine Leitlinie zum Beispiel irgendwas, was sie eben nicht hat, dann dringend reinschreibt, wenn es alle anderen schon so machen. Ne? Also es ist jetzt, wir müssen ja auch sagen, dass jetzt das ist jetzt nicht wie so ein Apple Release Day, so ein Event, ne? Samsung oder wie auch immer. Ja, dass jetzt wir haben ja alles erneuert, neue Kamera, neuer Chip, viele Megapixel, sondern teilweise auch eben einfach Ergänzung. Also nicht wundern, dass wir das jetzt hier so erwähnen und nicht ganz so feiern, aber manche Sachen, die gehören einfach dazu, die waren aber vorher nie drinne. Und gerade wenn wir von einer europäischen Richtlinie reden, erwarte ich ja auch, dass die einfach den Standards schon entsprechen, die wir hier zum Beispiel in Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern mittlerweile schon überall leben. Ne? Mhm. Jetzt Kompression, da glaube ich, da hat sich nicht so viel geändert.
Nee, ehrlich, aber
fest.
Warte mal, lass mal hier.
Hart und fest und möglichst kontinuierlich.
Genau.
Das, was aber neu nochmal geschrieben wurde, also quasi schwarz auf weiß, noch mehr Betonung, also auf die kontinuierliche Kompressionsqualität. Das heißt also immer Feuer, auch ne, wenn man wechselt, sofort weitermachen. Auch wenn zusätzliche Maßnahmen stattfinden, zum Beispiel eben bei der Atemwegssicherung oder Sono, also Ultraschall, beziehungsweise auch Zugang legen und so weiter. Da habe ich es auch schon erlebt, dass man gerade beim Zugang, oft mal sagt, hör mal kurz auf zu drücken. Und dann steht man vorne als Instructor und denkt, warum? Aber okay, aber genau das wurde nochmal spitz, also wirklich nochmal gefestigt. Hey, drücken, 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 drücken. Egal was ihr tut, drückt einfach.
Genau, es bleibt bei 100 zu bis 120 Schläge pro Minute oder Drücker pro Minute, ne, 5 bis 6 Zentimeter tief. Ne? Mhm. Und das wäre auch ganz cool, wenn wir das zum Beispiel über unsere Disponenten dann auch noch mehr verpflichtend machen. Da sagt die ERC-Leitlinie ganz klar, Telefonreha durch Disponenten soll verpflichtet werden. Also Telefon-CPR sollte angeleitet werden. Ne? Also die Verzahnung auch eingesetzt werden, die Zeit überbrücken, die Hands-off-Zeit. Jetzt mal so gleich in die Runde gefragt, wer von euch hat schon eine Telefonreha mitbekommen, als er dann eingetroffen ist?
Negativ. Beides. Also ihr mitbekommen, aber auch selber durchgeführt in der Leitstelle.
Ja.
Und das ist durchaus spannend, ne? Also,
aber wenn du zu einer Reha kommst,
habe ich es auch schon erlebt, dass ich den Disponenten irgendwo im Hintergrund über einen Lautsprecher gehört habe.
Immer?
Nein, nicht immer leider. Mhm. Ne? Es gibt ja eigentlich ganz tolle Systeme in der Leitstelle. Der Disponent muss jetzt nicht immer von 1 bis 30 zählen, sondern er kann einfach in das laufende Telefonat ein Metronom schalten.
Mhm.
Das können unsere Systeme, das ist kein Hexenwerk. Aber ich erlebe es zu selten. Ich erlebe auch ehrlicherweise trotzdem noch zu selten in meinen Augen, Telefon angeleitete Reanimation.
Spannend.
Und hier muss ich sagen, es ist leider so.
Es sollte einfach überall, ich weiß auch nicht, warum man das nicht macht. Also gerade, dass man die Leute einfach dazu animiert. Bitte reanimieren Sie, legen Sie mich beiseite, drücken Sie mich auf den Lautsprecher, ja, und ich rede Ihnen das vor. Selbst wenn die Patienten das nicht machen oder die Betroffenen jetzt gar nicht.
Man muss natürlich ein bisschen jetzt den Kritik, die Äußerung ging zu den Disponenten ein bisschen vorsichtig halten, weil oftmals kommt der Notruf ja gar nicht so rein, als dass es eine Reanimation ist.
Ja, gut,
okay. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, ohne Frage. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch schon bei einer gemeldeten Reanimation, hat da keiner gedrückt. Also auch das habe ich schon leider erleben müssen.
Gibt ja auch Patienten, sondern Ersthelfende, die sagen, ich drücke und die drücke gar nicht. Ne?
Genau.
Und nebenbei hörst du den Disponenten sprechen. Ich will auch gar nicht die Disponenten angreifen. Genau. Es ging mir jetzt wirklich bei Stichwort Reha.
Ja, du hast vollkommen recht. Und da muss auch noch mehr Pflicht reinkommen. Da muss auch, wenn man die standardisierten Abfrageschemata hat, ploppt das ja irgendwann auf, keine Atmung, alles klar, denn jetzt. Und dann finde ich auch, darf ein Disponent das auch ein bisschen mit Nachdruck verlangen von dem Anrufer bzw. von dem Ersthelfer. Sie sind übrigens verpflichtet zu drücken, sonst gibt's Haue. Ich habe ja ihre Nummer.
Was mir gerade nochmal so einfällt und aufploppt, bitte sorry, dass ich nochmal ein bisschen zurückspringe, dieser Vector-Change. Warum, Tonio, Herzphysiologie, warum sollte man das einfach wechseln?
Naja, also ich sag mal, wir haben verschiedene Faktoren. Also ich glaube, das hat eher weniger mit der Herzphysiologie selbst zu tun. Also es gab da Untersuchungen, dass man einfach durch so einen Wechsel der Stromflussrichtung vielleicht die Depolarisation verbessern kann. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen alle Herzzellen erregen, dass sie dann die Chance haben, wieder von sich aus zu starten. Ich denke aber, dass es viel mehr die körperlichen Grundfaktoren sind. Also zwischen Elektrode und Herz und der anderen Elektrode, da springt der Strom ja hin und her, haben wir ja Muskeln, Lungen, Gewebe, Fett, also alles Mögliche dazwischen. Und dann ist es natürlich, je nach Patient, unterschiedlich langer Weg, den der Strom da zurücklegen muss. Und es kann halt einfach man kann halt vielleicht den Erfolg verbessern, dadurch, dass man dann eben die Elektroden wohin klebt, wo der Strom halt nicht so langen Weg vor sich hat. Und das hat man, wie gesagt, schon auch bei der Kardioversion so versucht.
Ne? Das heißt, man versucht quasi zu sagen, okay, nach 3 Schocks sollte eigentlich ein Kammerflimmern beendet sein. Wenn nicht, dann liegt es wahrscheinlich eher an der Physiologie des ganzen Menschen, des Körpers.
Zum Beispiel. Ja, ne?
Impedanz,
und natürlich alles, ja. Und natürlich auch, dass die Elektroden, die Defibrillationselektroden nach 3 Schocks, die werden ja auch nicht besser. Ne? Da fließt Strom durch und die Leitfähigkeit, die nimmt immer weiter ab. Das heißt also, wenn es jetzt 3 Schocks schon nicht funktioniert hat, das ist so der Hintergedanke, dann wird es vielleicht den 4. und 5. auch nicht klappen. Ne? Und deswegen verbessert man seine Chancen am allerbesten, wenn man nach 3 erfolglosen Schocks die Elektroden umklebt, am besten frische oder eigentlich.
Das wollte ich gerade fragen.
Nur also, mit frischen Elektroden.
Dass wir sagen, wirklich frische Elektroden.
Genau, frische Elektroden, das heißt auch für uns immer ein zweites Elektrodenpaar mitnehmen. Also frische Elektroden verwendet und dann auch noch Amiodaron dazu spritzt, um dann beim 4. Schock hoffentlich das Kammerflimmern zu durchbrechen.
Da muss man wirklich über nachdenken, wo könnte man jetzt die zweite hinpacken, weil jetzt mal auf dem Lifepack beziehungsweise auf dem C3, da hast du halt nur einfach für ein Defi. Ne? Man könnte hinten vielleicht noch was dran machen, aber dann wird die Taschen werden langsam voll. Auch die Rucksäcke.
Ja. Eine Klettfläche oder so nochmal extra.
An die Hose halt einfach.
In die Jacke noch. Ja, genau. Hinten mit dran. Hier. Oder in die Tasche. Ich habe hier noch ein Defi-Paar, falls wir noch eins brauchen. Ne? Frag mich. Ja. Also das wäre auf jeden Fall für die Packliste, nur auch für den Rucksack, Kreislaufrucksack, wie auch immer, schon so ein relevantes das Ding, wo man sagt, das nehmen wir mit.
Ne? Definitiv.
Also noch ein zweites Pärchen.
Wir haben zwar ein zweites Paar, immer auf dem
bei
Auto.
Bei uns ist es auf dem RTW zum Beispiel.
Ja, aber gut, bis dahin muss man auch erstmal rennen, wenn man gerade in der Wohnung oder so ist. Ne? Also es ist jetzt ja auch nicht um die Ecke.
Und hab mal Zeit dafür, dass du einen losschickst. Ne? Eigentlich sind ja immer alle ganz gut eingebunden. Also ne? Der NEF-Fahrer, der liest die Karte ein.
Schick mir den Notarzt runter. Ne?
Genau.
Okay.
Aha. Jetzt haben wir ja, wir wollen jetzt intubieren zum Beispiel. Auch da hat die ERC-Leitlinie ja ganz klare Vorgaben beziehungsweise auch Empfehlungen und die Studienlage, Larynx-Tubus, IGL-Maske. Genau. Da gibt es ja immer so die Vorteile. ERC sagt jetzt, bevorzugt lieber IGL. Warum?
Tja. Also erstmal mit dem Gerücht haben wir, glaube ich, dann wurde schon damit aufgeräumt, dass das jetzt nicht irgendwie warm sein muss, damit eine IGL-Maske funktioniert. Ich denke, das ist, das habt ihr, glaube ich, schon mal verbreitet.
Herrlich.
Naja, die IGL-Maske ist halt erstmal grundsätzlich anwenderfreundlicher. Ne? Die ist mit integriertem Beißschutz, die Fixierung ist gleich mit dabei. Also es ist halt einfach, die Anwendung ist einfacher. Und die Studienlage war ja schon immer ein bisschen gegen den Larynx-Tubus, einfach durch diese Schleimhautnekrosen. Man muss sich die extra Zeit nehmen, durch die anschwellenden Schleimhäute immer mit dem Kaffdruckmesser nachzumessen beim Larynx-Tubus, weil ansonsten sterben einem da die Schleimhäute ab und alles schwillt zu. Und das ist natürlich gerade, wenn man dann irgendwann umintubieren möchte, ein Riesenproblem. Ne? Deswegen war es eigentlich schon immer die IGL-Maske und jetzt ist es halt nochmal verschriftlicht worden.
Und ich muss auch mal ganz kurz aus meinem Leben der Stänkereien immer nochmal kurz erzählen. Beim Larynx-Tubus, also bei dem ersten Larynx-Tubus, den wir jetzt so in der Rettung hatten, da war das immer so, dass in der Packungsbeilage quasi eine Maximalgrenze für die inspiratorischen Druck stand von 20 Millibar. Und ich kann mich immer erinnern, dass viele auch einen Medomaten angebastelt haben, beziehungsweise auch in der Berechnung, wenn du damit Beutel während laufender Kompression beatmest, hast du aufgrund Gegendruck, Kompression und Druck von oben deutlich über 20 Millibar. Also war das immer so gar nicht gängig. Jetzt sagt aber die Leitlinie, oder auch nochmal neu geschrieben, mehr Akzeptanz für kontinuierliche Beatmung während der laufenden Kompression. Und da sehe ich einfach den Larynx-Tubus dann auch nicht mehr so als...
Also die
aktuell.
Spitzendrücke, die die beiden Atemwegshilfen aushalten, die sind natürlich vergleichbar. Ne? Die IGL kann ein bisschen mehr als der Larynx-Tubus, aber wir müssen es leider so sagen, es ist halt diese laufende Beatmung unter laufender Reanimation eigentlich was für einen Endotrachealtubus. Ne?
Ja. Allein 60 aus Aspirationsschutzgeschichten.
Genau. Apropos, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also es ist am Ende des Tages dann sowieso hinfällig, vielleicht ein kleiner Wink an die Praxis, welche extraglottische Atemhilfe man verwendet, wenn man den Drainagekanal nicht mit einer Drainage beführt, dann kann man sich das Ganze auch sparen. Würde ich vielleicht einfach nochmal sagen an der Stelle.
Du meinst Magensonde in dem Sinne.
Genau, also genau, das muss dann auf jeden Fall, weil die Luft muss aus dem Bauch wieder raus, die wir da reinpusten und wenn das nicht passiert, dann
schön,
dann
dass wir
können wir es auch lassen, dann bleiben wir lieber bei Beutelmaske, dann sehen wir wenigstens, wenn es oben rauskommt. Ne?
Also, ich finde auch so. Beutelmaske auch eine Sache, die zum Glück wieder mit drin steht. Weil das ja so das erste Thema, also die erste Sache ist, die wir eh machen, wenn wir eine Reanimation beginnen, dass wir mit Beutelmaske da. Und ich muss auch sagen, ich mag Beutelmaskenbeatmung eigentlich ganz gut, weil also ich trainiere es häufig, zumindest am Phantom, manchmal auch im OP, wenn ich Glück habe, und komme damit oftmals besser klar. Gerade wenn IG mal nicht passt oder nicht sitzt oder LT oder wie auch immer. Habe aber auch das Gefühl, darauf wollte ich hinaus, Entschuldigung, dass so bei einigen Kollegen, die haben lange nicht mehr trainiert mit Beutelmaske.
Ja, also das ist ja ein ewiges Streitthema. Also ich unterrichte den Kram ja schon ein Augenblickchen und diese alte Fragestellung, beatme ich jetzt mit Beutelmaske oder stecke ich da sofort einen Schlauch rein? Mhm. Ja, viele sagen, steck da sofort einen Schlauch rein. Die SAA sagt, steck da bitte einen Schlauch rein. Die ERC und AHA sagen, nee, wenn der Patient oxygeniert wird, sprich also mit Sauerstoff versorgt wird, dann ist es doch egal, wie du das schaffst. Und das ist auch meine Meinung dazu. Ne? Ja. Also wenn ich das gut hinbekomme mit der Beutel, mit dem Beutel und der Maske, dann ist das völlig ausreichend und ich kann vielleicht andere Dinge priorisieren. Da kommen wir aber später drauf, beispielsweise Adrenalin. Anders ist es natürlich, wenn mein Partner, mein Teampartner das nicht kann. Ne? Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit bei der Beutel- und Maskenventilation. Das müssen beide gleichermaßen gut können.
Und ich finde es, wo wir gerade bei Beutel und Maske sind, auch so, dass die Erzählerlinie auch gesagt hat, eben, wir machen keine starre Priorisierung mehr. Ne? Also hier wird jetzt nach Qualifikationsgrad entschieden, situative Dynamik zum Beispiel auch, dass man hier sagt, ihr entscheidet vor Ort als Fachkräfte, ne, muss man immer noch sagen, das, was ihr jetzt nehmt. Ja, fangt ihr gleich mit LT an oder doch lieber Beutelmaske? Man muss aber auch sagen, in der Praxis ein Beutelmaske ist schnell zusammengebaut und vorbereitet und gleich eingesetzt. Ne? Allerdings, ich finde den Wechsel immer ein bisschen schwierig, weil einer drückt und der andere muss vorbereiten. Ja.
Und wenn wir jetzt einfach noch an unseren C3s die CO2-Messung dran hätten, würden wir ja mit der Beutelmaskebeatmung sehr weit kommen.
Ja, man mag es nicht glauben, es gibt Bereiche in Deutschland tatsächlich, die immer noch keine CO2-Messungen an ihren C3s, Lifepacks oder sonst was eben haben. Ne? Ich finde ja ganz spannend, wir haben jetzt reanimiert, wir sind jetzt durch, Post-Rosk-Management. Zielparameter für SpO2, das ist ja sowieso immer so ein Thema, sind jetzt nochmal angegeben worden mit 94-98%. SpO2, immer ein tolles Streitthema. Ach, mit dir, Tonio.
Auch eins meiner absoluten
Oder ist auch ein Thema,
schön,
ja,
dass du es ansprichst.
Es ist wirklich so. Also viele, viele Rettungsdienstler gucken ja immer sofort auf die Sättigung und sagen, 98, ich bin fein, da muss kein Sauerstoff ran. Ist das richtig?
Tja, na, das ist eine gute Frage. Nein, das ist natürlich nicht richtig. Also natürlich werden diese Empfehlungen rausgegeben, man soll eine gewisse Sauerstoffsättigung erreichen. SpO2 heißt ja nichts anderes, als dass bei einem Pulsoximeter gemessene Sauerstoffsättigung in Prozent angegeben wird. Die anwendende Fachkraft allerdings ist dafür verantwortlich, dann auch die Richtigkeit dieser Messwerte eben irgendwie einzuschätzen und ob es irgendwie wahrscheinlich ist, dass es vielleicht auch nicht stimmt. Heißt also, kurz, und ich will da jetzt nicht ins Schwelgen geraten, es ist ein Prozentwert. Ne? Und wenn wir den Gesamtsauerstoffgehalt eines Patienten darüber ableiten wollen, dann machen wir einen Fehler. Weil 100% von 3 Litern sind weniger als 100% von 6 Litern Blut. Nur mal so als, Das heißt also, wenn ich jetzt Patienten habe und ich vermute, der hat so viel Blut, wie er haben soll, dann kann ich die SpO2 wahrscheinlich gut verwenden. Wenn es aber ein Patient ist, der vielleicht blutet oder zu wenig Blut im Allgemeinen hat, einen Flüssigkeitsmangel hat oder vielleicht in der Nähe von einer Kohlenmonoxidquelle gestorben ist oder beziehungsweise reanimationspflichtig geworden ist, dann nicht. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Also kenne immer die Limitationen deiner Geräte und auch bei der SpO2 gilt das ganz besonders.
Zumal ich ja davon ausgehen muss, dass ich nach einer Reanimation schon einen hypoxischen Schaden irgendwo haben kann. Also wenn nicht gleich sofort jemand neben mir umgekippt ist und ich gedrückt habe und gleich gut ventiliert habe, dann kann ich davon ausgehen, dass da einige Zellen immer noch hypoxisch sind und durchaus mal ein bisschen mehr Sauerstoff vertragen können.
Und ich muss auch gestehen, meine letzte erfolgreiche Reanimation, da haben wir festgestellt, als wir irgendwann gesagt haben, als wir im Rosk waren, wir komplettieren jetzt mal das Monitoring. Ach guck mal, wir haben gar keine SpO2-Messung gemacht bisher. Aber die CO2-Messung halt. Und wir waren total glücklich damit, weil CO2, das war unser Indikator. Und zum einen, genau, CO2 ist ja auch ein entsprechender Werteanstieg, wenn man Richtung Rost gerät oder wenn man sagt, ey, wir haben Rostzeichen. Und man darf auch nicht vergessen, dass unser Atemzentrum auch nicht über Sauerstoff gesteuert wird, sondern über das CO2. Daran hält es sich. Und von daher hast du voll recht, Tonio. Also mit allen deinen Aussagen natürlich.
Schön, dass du das
bewertest. Ja, ich will das auch mal, bewerten.
Kriegt jetzt ein Bienchen von Mike. Ja, das ist jetzt die Ehrung hier. Also.
Aber auch das darf man einfach nicht vergessen. Deswegen, ich finde, SpO2 kann man das irgendwann mal ranmachen. Ohne Frage, aber...
Es hat alles eine Daseinsberechtigung. Man muss es nur richtig anwenden. Genau. Das ist eben der Hauptpunkt dahinter. Ne?
Ich muss halt auch bedenken, dass jetzt auch gewisse Parameter noch im ALS, wie zum Beispiel dann Temperatur und so weiter, die Stabilisierung hämodynamisch auch
Blut
und dergleichen, jetzt auch hier definiert werden. Es ist spannend, dass das noch nicht drin ist, aber für mich galt das immer schon als Selbstverständlichkeit. Also ihr merkt schon, ne, die Fortbildungspraxis war schon ein bisschen weiter voraus. Das finde ich immer ganz gut.
Ja. Wo wir gerade schon bei CO2 sind. Ne? Auch ein Thema, Mike, du hast ja schon gesagt, Mensch, wir hätten es gerne überall dran, um so früh wie möglich zu messen und auch gerne nicht nur mit einem Endotrachealtubus. Das unterstreicht ja vielmehr noch jetzt die ERC-Leitlinie, indem sie uns sagen, benutzt doch die ETCO2 nicht nur im ROSC, ja, wenn du den Patienten wieder hast, um zu überprüfen, wie gut ist denn da alles, sondern war die CO2-Messung ja schon immer dafür da, um uns ein Feedback zu bieten, wie gut drücken wir eigentlich. Denn nur wenn wir unter laufender Reanimation auch CO2 aus unserem Patienten zurückbekommen, heißt es für uns, A, wir drücken gut genug, dass wir das Blut auch durch die Lunge transportieren. Oder, was wir auch daraus ableiten können, unser Patient hat gar genug Blut, als dass wir es in die Lunge transportieren können. Ne? Also das hilft uns auch bei der Erforschung reversibler Ursachen. Das heißt also, die CO2-Messung ist, finde ich, auch total klasse. Danke ERC, jetzt auch noch mehr in den Vordergrund gekommen, auch als Feedback fürs Team, das gerade reanimiert.
Wir kommen mal nachher darauf zu, auch was das jetzt bedeuten kann. Also, dass die ERC das hier mit reingenommen hat, weil man ja dahingehend ja auch schon einige Chancen wieder sieht für viele, viele Bereiche, Rettungsdienst und so weiter. Ne? Medikamentös bei der Wiederbelebung hat sich jetzt nicht großartig was geändert. Man rückt bis bei Rhythmusstörung, aber das ist ja dann eher wieder Post-ROSC.
Genau.
Ein bisschen mehr von Amiodaronab, da kommen wir gleich drauf. Genau, aber ansonsten bleibt es ja dabei. Schnelle Adrenalingabe, ne?
Bei Asystolie, genau, ansonsten alle 3 bis 5 Minuten. Also alle 2 Analysen quasi, alle 4 Minuten ist ja so der Klassiker. Und Amiodaron nach dem 3. Schock, nach dem 5. Schock fertig.
Genau. Jetzt gibt's aber nicht nur die klassische Reanimation, jemand kippt um und hat ein Kammerflimmern oder eine Asystolie, sondern es gibt ja auch noch andere Ursachen für eine Reanimation, wie zum Beispiel traumatische Ursachen. Mhm. Ne? Und da geht man auf die reversiblen Ursachen vor mechanischer CPR, also die werden dahin adressiert. Heißt also erstmal Blutungskontrolle oder erst reanimieren?
Die Änderung war ja im Prinzip, hat die ERC ja schon vorher gesagt, dass die Behebung der reversiblen Ursachen trotzdem nach vorne kommt. Aber es gab an der Seite, wenn man das Flussdiagramm von 21 sich anschaut, so ein Pfeil mit CPR. Mhm. Das heißt also, sie haben gesagt, bitte startet trotzdem die CPR beim Traumapatienten. Ja. Und behebe parallel die reversiblen Ursachen.
Und jetzt weiß ich ja aus deinem Unterricht, bevor ich meine Urkunde bekommen habe, so, das machen wir hier nicht. Wir drücken nicht, sondern wir versuchen, die reversiblen Ursachen definitiv zu machen. Und die ERC sieht das jetzt auch so.
Also es wurde ja im Vorfeld, also auch im Rahmen irgendwelcher Kurssysteme und auch des Unterrichts und auch da im Hinblick auf unsere Teamgröße, die tatsächliche Teamgröße, die wir dann haben in solchen Einsatzsituationen, zu zweit oder zu viert, mussten wir irgendwie Abstriche machen. Schon als die ERC das noch gesagt hat, dass man bitte parallel doch die CPR starten soll. Heißt also, wenn ein Patient einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleidet, weil er ausgeblutet ist, weil er nach einem Trauma vielleicht in den Bauchraum eingeblutet ist, dann ist die Idee ja die, dass das Herz selbst bei funktionierender Muskulatur es nicht geschafft hat, das übrig gebliebene Blutvolumen so durch den Körper zu transportieren, dass der Patient am Leben geblieben ist, dann werden wir es von außen auf den Thorax drückend ja erst recht nicht schaffen. Genau das gleiche gilt für einen Spannungspneumothorax oder für irgendwelche Herzbeuteltamponaden, ne? Also für alle traumatisch bedingten Herz-Kreislauf-Stillstandsursachen gibt es keine Begründung, dass wir jetzt die CPR irgendwie nach vorne bringen sollten, um das andere zeitlich zu verzögern. Bedeutet also, wir priorisieren die reversiblen Ursachen und dann fangen wir ganz normal mit der Reanimation an.
Ja, okay, also das, so kenne ich es halt auch noch schon aus dem Unterricht, aber in der ERC stand es eben noch nicht so drin. Und man sieht es immer wieder auch in Berichten, wenn man jetzt doch mal irgendwo eine Kamera von einem Reporter drauf hat, ne? Reha, Trauma, du siehst keine Beckenschlinge dran, aber drücken alle schon dran.
Genau.
Und statt die Ursachen erstmal zu bekämpfen, weil das sollten wir ja eigentlich immer, das haben wir ja schon immer gelernt. Ja, finde die Ursachen und treat first what kills first. Und das wäre ja hier in diesem Fall eben eine starke Blutung oder was auch immer.
Und ich bin jetzt auch im Rahmen der Ausarbeitung der neuen ERC auf ein Wort gestoßen. Und das fand ich ganz spannend, weil ich darüber eine Studie gelesen habe. Unter meinem das REBOA-System.
Ah, ja.
Ich habe darüber, Großbritannien war ja so ein bisschen führend in ihren Studienlagen. Und das mein alter ärztlicher Leiter hat mich gebeten, ich soll mir das doch mal angucken, einfach nice to know.
Kannst du das vielleicht für alle einmal aussprechen?
Ja. Das REBOA aussprechen, das würde aufregend.
Das würde bestimmt total helfen.
Ich bin gespannt, das ist ein richtig tolles englisches Wort.
Raises
Ja, fängt schon gut an.
Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta.
Ich versuche es auch nochmal. Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of Aorta. Of the Aorta. Of
ja,
the
ich finde, ihr habt das toll gemacht. Ich würde mich da zurückhalten.
Ja, genau. Guck mal, als Italiener, ne? Egal. Und auf dieses Wort steht auf einmal den ERCs drin. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ganz kurz vorweg, es wird erwähnt, aber nicht empfohlen, sondern eher auf experimentelle Art und Weise. Man macht eigentlich nichts anderes. Zum Beispiel nehmen wir die Aortendissektion mit irgendwann zur Ruptur hin als Beispiel oder Penetrationsverletzung durch Messer. Wird ein Ballonkatheter quasi über die Aorta, also über die Femoralis quasi hoch in die Aorta geschoben und der Ballon wird überhalb der Verletzung aufgeblasen. Alles darunter wird nicht mehr versorgt. Und es wird geschaut, dass man irgendwie das Blut, was denn noch oben übrig bleibt, mit einem Herzdruckmassage oder wie auch immer dort zu halten, damit der Rest der Organe noch irgendwie halbwegs versorgt wird. Ich fand diese Studienlage ganz spannend. Das Problem an dieser Sache ist, hat hier in Deutschland noch so präklinisch gar keine Bewandtnis und, glaube ich, benötigt Unmengen an Training und vor allem erfahrenen und trainierten Notärzten. Tonio, du bist da, glaube ich, auch ein bisschen im Bilde zu diesem System?
Ja, also ich gesagt, wüsste jetzt auch niemanden, der das schon mal gemacht hat. Also da kenne ich mehr Leute, die schon bei der Clamshell dabei waren oder eine durchgeführt haben, als dass es jetzt eine Reboa war. Die Idee ist ja spannend. Ich halbiere mir sozusagen den Menschen und dann brauche ich auch nur noch das halbe Blutvolumen. Also die Idee ist ja eigentlich ganz toll. Weil dann kriege ich eben die Organe, die ja alle glücklicherweise, die man zum Leben so benötigt, die sind ja alle oberhalb des Bauchnabels, die kriege ich dann erstmal durchblutet und vielleicht dann die Chance auf einen Spontankreislauf ersteigt. Aber ja, die Studienlage ist halt einfach
ganz
zu schlecht,
genau,
als dass man es irgendwie empfehlen würde oder könnte. Ne?
Weil auch der bei diesen Studien, die durchgeführt worden sind, kam dann natürlich auf einmal auch die Ethikkommission um die Ecke natürlich und sagt, also Freunde, darüber müssen wir echt mal reden, weil ethisch ist das vielleicht ein bisschen, ne, an wen soll man es denn üben? Also ja, ne, und aber das ist jetzt, wäre jetzt zu tiefgreifend, aber ich fand es einfach spannend, weil ich mir das schon mal durchgelesen habe und auf einmal stand das Wort da drin. Ne?
Was ich auch spannend finde, war mir noch nicht so bekannt, ist die Adrenalingabe bei Trauma, einfach, dass man dann ein bisschen zurückhaltender sein soll.
Ja,
außer du hast das halt durch Boxi bedingt.
Also na, dann, vorher haben wir es ja gar nicht gegeben im Prinzip. Ne? Ja, ja. Also man muss ja sich immer entscheiden, wenn man zu einem Patienten kommt, ist es ein traumatischer Kreislaufstillstand oder nicht?
Mhm. Ja.
Wenn ja, also Trauma ja, dann habe ich ja nicht mal Elektroden auf den Patienten geklebt, weil der Rhythmus interessiert mich ja gar nicht, weil die müssen nicht defibrilliert werden. Mhm. Und dann gab es auch keine Analysepausen und auch kein Adrenalin. Ne? Und das wurde ja jetzt hier einfach nochmal ein bisschen ausgeführt, dass es einfach keine Evidenz gibt, dass Adrenalin bei so einem Patienten tatsächlich die entscheidende Hilfe leistet, dass es auch was bringt.
Also Studienlage wieder genommen und gesagt, hey Freunde, er bringt einfach nichts, dann machen wir es auch nicht mehr so doll. Ne? Also genau. Außer Hypoxie.
Hypoxie, vielleicht kann man das nochmal erklären. Also das ist ja im Rahmen dieser ganzen reversiblen Ursachen, kann natürlich ein Patient sich auch am Kopf verletzen und aufgrund dieser Kopfverletzung mit dem Atmen aufhören.
Ja.
So, dann habe ich keine Blutung, dann habe ich keinen Spannungspneumothorax, dann braucht er auch eigentlich keine Beckenschlinge.
Mhm.
Das heißt, dieser Patient könnte natürlich ganz normal reanimiert werden, profitiert von Adrenalin, profitiert von frühzeitiger Kompression und Beatmung. Den kriege ich ja aber nicht identifiziert im Rahmen meiner Traumapatienten. Das heißt, wenn ich dann im Zuge dieser Traumareanimation merke, das ist vielleicht so jemand, der aufgrund einer Hypoxie leblos geworden ist, dann kann man auch auf jeden Fall Adrenalin geben ohne Probleme. Ne?
Spannend.
Auf jeden Fall. Ich muss jetzt mitdenken. Deswegen bin ich gerade so spät wieder eingestiegen.
Schön, dass du auch den Kopf eingeschaltet hast. Man sieht schon, die Lichter sind an, aber keiner zu Hause.
Ja.
Nein.
Nein, hallo.
Ich auf jeden Fall.
Ich finde das immer spannend, Toni zuzuhören.
Was auf jeden Fall, das ist auch schon bekannt, auch noch reingeschrieben wurde, kann man ja kurz sagen, wenn die Körperkerntemperatur unter 30 Grad Celsius ist, dann wird ja einmal nur gedrückt. Das wurde hier auch nochmal festgelegt, dass man einfach nur reanimiert, bis der über 30 Grad ist. Ne? Nobody's dead until he's warm and dead. Den Spruch kennt man ja, also keiner ist tot, bevor er nicht warm und tot ist, so nach dem Motto, oder warm und vielleicht wieder lebt, um das mal da. Adrenalin bei Anaphylaxie wurde auch nochmal betont, ne? Wiederholung nach 5 Minuten Gabe, IV-Gabe auch im ALS, also wird hier auch nochmal erwähnt, dass es dann gemacht wird, auch bei der Reanimation.
Genau, also die Anaphylaxie kann ja zu einer Reanimationssituation führen. Da ist dann auch weiterhin Epinephrin durchaus ein geiles Mittel, was man da geben kann.
Mhm.
Natürlich unter den Maßnahmen der Reanimation. Spannend aber, weil du Anaphylaxie als solches sagst und die RC macht ja nicht ausschließlich Reanimation, sondern die guckt auch noch ein bisschen nach links und rechts, also also gerade auch zu diesen reversiblen Ursachen. Und da ist Anaphylaxie eigentlich so eins meiner Lieblingsthemen im Rettungsdienst, auch Fälle, die ich gerne mache, weil man das ja in- und auswendig kann. Da sind so ein paar Sachen so nach hinten gerückt in der Empfehlung.
Wir machen gleich weiter und zwar mit der Kinderreanimation und noch mit vielen anderen Sachen. Erste Hilfe ist auch noch mit dabei und da gibt es eine ganz kurze Pause und dann soll es gleich weitergehen. Wir sind wieder zurück, wenn ihr zumindest Werbung gehört habt, ansonsten habt ihr eine ganz einfache Nicht-Unterbrechung gehabt oder so eine kleine kurze, eine Sekunde stille Pause, um euch mal ganz kurz wieder zu sammeln bzw. durchzuatmen, denn wir kommen jetzt zu einem Thema, was im Rettungsdienst natürlich nicht immer gerne gemacht wird, weil es einfach oft zu wenig passiert, Gott sei Dank, ja, aber wir gehen auf Kindernotfälle ein, gerade hier auf die Kinderreanimation und das ist natürlich auch immer ein emotionales Thema für die ERC-Leitlinien, aber jetzt hier einfach nur ein sehr rational betrachtetes Thema, was hat sich denn da getan, Mike?
Ja, also wir gehen also die Parameter einfach ein bisschen durch, beginnen wirklich bei der Pulskontrolle, also Feststellung des Kreislaufstillstandes. Und die Pulskontrolle als solches ist, ich sag mal vorsichtig, rausgeflogen. Also die gibt es, ist nicht mehr relevant, ist kein Diagnosekriterium im präklinischen Setting, sondern es geht darum zu erkennen, atmet nicht, also Kreislaufstillstand. Und finde ich spannend, weil ich bin ehrlich, ich habe zum Glück, toi toi toi, noch nie ein kleines Kind reanimieren müssen. Aber auch in den Trainings bin ich da immer von der Pulskontrolle, habe ich da nie viel von gehalten. Ich
kann jetzt auch von Kursen und Trainings berichten, die ich jetzt entweder selbst gehalten oder besucht habe. Da gab es auch diese Pulskontrolle nicht. Ne? Mhm. Also Kinder werden ja sowieso immer einfacher beurteilt als Erwachsene, weil die machen ja eh bei den meisten Sachen nicht mit. Und deswegen, bei den Erwachsenen haben wir auch keine Pulse getastet. Warum sollten wir es bei den Kindern machen? Ne?
Gerade der Beginn der CPR, was ist da in den Fokus geraten?
Naja, also es war ja immer so ein bisschen der Fokus, dass die meisten pädiatrischen Reanimationen deswegen entstehen, weil die Kinder irgendein Problem mit der Atmung haben. Mhm. Das Herz ist in den seltensten Fällen. Mhm. Deswegen beginnt man immer mit den 5 Initialbeatmungen. Das war so das große Credo. Das ist zwar immer noch so, das bleibt auch wahrscheinlich so, aber die Betonung liegt jetzt nochmal darauf, dass wenn jetzt gerade der Beutel nicht neben dem Kind liegt, und die Beatmung jetzt gestartet werden können, dann fangen wir doch bitte trotzdem mit der Thoraxkompression an.
Genau.
Ne, weil es ist viel, viel wichtiger, dass der Therapiestart frühzeitig ist, als dass das Kind wirklich diese 5 Beatmungen bekommt. Weil je länger man im Herz-Kreislauf-Stillstand ist, desto größer ist der Schaden.
Ja. Ne? Richtig. Und bleiben wir bei den Thoraxkompressionen. Da haben sie es jetzt auch eine Variante standardisiert. Es wurden ja immer 2 Varianten beigebracht. Denn die sind einmal die normale Zwei-Finger-Technik, also mit Zeigefinger und Mittelfinger, Mitte Thorax und los. Oder eben, und das wurde jetzt standardisiert, die Zwei-Daumen-Umgreiftechnik. Das heißt, man greift quasi mit beiden Händen auf den Rücken und mit den Daumen macht man die Thoraxkompression. Und die wurde jetzt quasi so nach vorne gezogen, dass das sinnvoll ist. Einfach deshalb, weil es einfach für eine bessere Druckverteilung sorgt. Daraus resultiert eine gesteigerte Hämodynamik und auch ein deutlich geringeres Verletzungsrisiko, weil man natürlich die Kraft auch ein bisschen besser steuern kann.
Boah, das stelle ich mir echt schwer vor. Also wirklich da 2 Minuten durchzudrücken, dann den Wechsel zu machen mit einem umgreifenden Kind und so weiter reinzudrücken. Da muss ich nochmal ein bisschen mit meinem Handy ein bisschen tippen üben, damit dann der Daumenmuskel so ein bisschen gestärkt wird. Also schon heavy, aber durchaus interessant. Also auch vor allem, dass da ein geringeres Verletzungsrisiko ist. Ich dachte eigentlich jetzt so als Fachkraft, wenn man da mit 2 Fingern auf dem Tisch reanimiert oder auf dem Boden, dass man da jetzt nicht so viel kaputt macht. Aber gut. Vielleicht gibt es da andere Studienlagen zu.
Vielleicht buchen die es mit ein, dass wir dann alle aufgeregt sind, weil wir es so selten oder noch nie gemacht haben, dass man da einfach vielleicht abrutscht oder sowas und dann vielleicht was verletzt.
Ja. Bei der Defibrillation, also ich kann mich an keine Fälle, die ich gelesen habe, erinnern, wo ein Kind defibrilliert werden musste im Rahmen der Reanimation, weil die meisten ja entweder durchweg asystol sind oder dann ins Rost kommen. Aber da hat sich ja gar nichts geändert. Ne? Also Defipads anterior, posterior und natürlich da ein bisschen drauf achten, dass man da 4 Joule pro Kilogramm Körpergewicht, jo, ist immer noch die gängige Meinung. Also das bitte auch im Vorfeld einstellen. Das Gute ist ja, unsere Monitore erkennen ja, wenn ich Kinder-Defipads oder also die Baby-Defipads dran habe oder nicht, dann reduziert das sowieso gleich. Aber man kann doch überall die Joule-Zahl manuell einstellen.
Das ist eigentlich so das, was so zu Kindern gerade genannt wurde, ne? Und dementsprechend aber nicht viel geändert. Also da ist man sich dann doch schon sehr einig, beziehungsweise auch nichts vergessen, schon seit jeher. Gehen wir doch mal so in die Laienreanimation. Jetzt wird es so ein bisschen erste Hilfe für diejenigen, die jetzt also schon die ganze Zeit gegoogelt haben, was wir hier so teilweise erzählen mit Fachwörtern. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall aufatmen. Ihr könnt jetzt aufatmen, denn es hat sich an dem Rhythmus 30-2 nichts geändert. Also 30-2 bleibt Standard weiterhin. Es gab ja mal so eine Zeit, wo dann, als wir dann von 15 oder 2-15 auf 30-2 gekommen sind, ich glaube 2010 war das, schlagt mich, wenn das nicht sogar früher war. Ich glaube aber 2010. Ja. Oder 2005? Irgendwie so in die Richtung wurde das auf jeden Fall geändert. Und dann kam ja immer wieder, es wird sowieso immer jedes Jahr neu geändert. Hm. Dann dachte ich so, ja cool, das kann man auch als Werbung nehmen. Dann besuchen sie uns doch jedes Jahr im Erste-Hilfe-Kurs. Gar nicht so schlecht eigentlich, ja, Marketing, ne? Kann wenn sie Angst haben davor, dass sie irgendwas verpassen. Ja.
Aber ich finde es gut, apropos Atmen. Mhm. Immer wieder, und wir erleben es ja auch in unseren Einsätzen, wenn wir gefragt werden, aber auch du in deinen Erste-Hilfe-Kurs und auch die Kollegen, wie ist denn das mit dem Puls fühlen? Und Puls ist jetzt konsequent raus.
Das war schon immer raus.
Ja, aber das haben sie jetzt nochmal speziell, also wirklich gesagt, bitte kein Puls fühlen mehr. Schnappatmung, keine Atmung, ja, ist gleich Kreislaufstillstand. Fertig, aus.
Echt, also ich habe noch nie. Auch ja. 2004 hatte ich meinen allerersten Erste-Hilfe-Kurs, ne? Überhaupt, selbst weiß ich ganz genau. Da war ich 14 Jahre alt. Da wurde schon gesagt, Leute, wenn die nicht mehr atmen, auch kein Puls tasten. Ja? Und jetzt sind wir 2025.
Genau, aber trotzdem kommt irgendwie die Frage auf, wo taste ich das und wie das und mache ich das? 21
Jahre später, naja.
Richtig. Gut. Ich glaube, da ist Hollywood dran schuld.
Ich glaube auch.
Wahrscheinlich.
Ja, der kurze Griff an Hals oder irgendwo hin, wo gar kein Puls sein kann.
Der geht dahin, ja, ist tot.
Fertig. Genau.
Ja, hatte auch schon eine Folge in Deutschland, wo, ich glaube, Medikopter 117 war das damals. Da kamen die Ärztin ran, hat ein Stethoskop draufgehalten und gesagt, tot.
Also ja, hab ich,
so machen wir das.
Übrigens genauso schon erlebt im Einsatz, ne, von einem Apotheker seines Zeichens. Wir sind gerade angekommen, ausgestiegen, da ist er da und tastet am Hals und kommt, nee, alles gut, der ist tot. Okay. Tja. Und dann hat er sich als Apotheker geoutet. Und da sind wir wirklich hin und wir machen natürlich eine Pulskontrolle. Weiß nicht, also der ist schon kräftig.
Ja. Aber was auf jeden Fall bei der Reanimation aber nochmal mit reingenommen wird, und das soll auch in Erste-Hilfe-Kursen bitte erwähnt werden, dass wenn man sich unsicher ist mit der Reha, bitte auch sich sicher sein soll, dass eine Telefonreanimation durchgeführt wird. Ja, das heißt also, wir müssen jetzt auf zwei Seiten arbeiten. Wir müssen einerseits die Leitstellen dazu wirklich nochmal ermutigen, nötigen fast schon zu sagen, wenn es heißt, die Person atmet nicht, bitte, oder wir haben eine agonale Atmung, dann bitte fangt an, mit den Telefonreanimationen zu machen, sodass das quasi dann von beiden Seiten sowohl angesagt ist, als auch durchgeführt wird. Ne? Keiner wird allein gelassen am Notfallort, selbst wenn nur jemand am Handy ist. Ja, und die Leitstelle ist quasi jetzt der Coach für dich, nicht nur der Anrufannehmer. Ja, und das muss nochmal ganz stark in den Fokus gerückt werden, auch in Erste-Hilfe-Kursen, auch da nochmal um Hilfe zu fragen für solche Maßnahmen.
Was jetzt in diesem Reanimationsablauf für Ersthelfer quasi, ja, es neu klingt immer, oh Gott, Revolution, nein, es wurde einfach mal wirklich verschriftlicht. Drücken Mitte in der Brust, schnell kräftig, 100 bis 120 Mal die Minute. Also nicht gucken irgendwie zwischen den Mamillen oder irgendwie Mitte Sternum oder na, so, da fertig und los. Und auch neu verschriftlicht, bitte rechtzeitig an Assistenzsysteme denken, zum Beispiel AED. Mhm. Spannendes Thema, dachte ich, wieso macht man? Wir haben uns im Vorfeld der Folge, habe ich mich mit Chris ein bisschen ausgetauscht, wie lange er das schon in seinen Erste-Hilfe-Kursen eigentlich macht mit dem AED, ob das vorgeschrieben war, das zu schulen, das wusste ich ehrlicherweise nicht.
Ich weiß nicht, als ich 18 war, das war dann 2008. 2008, ich glaube schon, so in die Richtung, war das so, da habe ich ja dann auch angefangen, selbst Kurse zu geben und habe da schon immer meine Chefin geärgert damals und immer ein Defi aus dem Lager geklaut, um den Leuten das einfach reinzuschmeißen. Da war es noch nicht mal in den Leitlinien mit drin und da gab es auch in den Schemata noch nicht, lassen Sie ein AED holen. Aber nichtsdestotrotz kam es dann relativ schnell auch rein. Hier wurde es jetzt in den ERC-Leitlinien nochmal ganz explizit nochmal mit reingenommen, holen sich ein bisschen AED. Aber auch hier muss man wieder sagen, sind wir in Deutschland leider noch sehr schlecht, was die Verfügbarkeit von AEDs angeht. Ne, da müssen wir viel dran arbeiten. Und
aber das war auch, wenn man an die letzte Folge erinnern darf, das war jetzt auch kurz mal Debatte im Bundestag, die AED-Versorgung. Fand ich ganz spannend. und da wurde darauf aufmerksam gemacht, da stimmt hier was nicht.
Toni, wenn ich jetzt sagen würde, ich bringe jetzt eine Ersthelfer-App raus, mit der Fachpersonal alarmiert werden kann, ja, könntest du dir runterladen. würdest du dich zur Verfügung stellen, freiwillig als Tribut.
Hundertprozentig.
Ja.
Auf jeden Fall. Also da wären wir ja wirklich die eine der Letzten, die das überhaupt machen würden, ne?
Definitiv, ja.
Genau. Also das ergibt ja durchaus Sinn. Ne?
Bist du schon mal in eine Stadt gefahren, wo es diese App gab und hast du dir mal...
Ich bin bestimmt mal durch eine Stadt durchgefahren. Aber ich habe noch nie Berührungspunkte damit gehabt. Ja. Ich habe nur mit Leuten gesprochen, die sowas haben und die finden das total klasse. Ne? Also man muss es nicht übertreiben und dann einen halben RTW privat fahren, aber
das so
nein, es ist gerade für sowas. Ne? Ich weiß, wo dann die IDs liegen und ich kann dann da zum Reanimieren oder zum Drücken kommen und das ist super. Ne?
Ich kann es ja auch berichten. In Greifswald, da habe ich quasi den Start miterlebt, auch die Unterweisungen der Ersthelfer. Und das war ja nicht nur Fachpersonal, das waren auch Ersthelfer, die geschult worden sind, zu drücken.
Ja.
Und man kann nichts anderes sagen als ein phänomenales Feedback. Also zu jeder bewusstlosen Person wurde die Ersthelfer-App ausgelöst und es war immer vor Eintreffen des RTW, es waren mindestens ein, zwei Ersthelfer da, die gegebenenfalls gedrückt haben oder sich um die bewusstlose Person, wie auch immer, gekümmert haben. Mhm. Also was Besseres kann es nicht geben. Es gibt genug Freiwillige, die das einfach machen würden.
Mhm. Gehen wir mal weg von Drücken, Pusten und gehen auf die Anaphylaxie ein. Die ist nämlich in der Ersten Hilfe auch ein wichtiger Begriff und im Rettungsdienst auch natürlich. Aber kann ich als Laie mit Adrenalin intramuskulär was falsch machen? Also kann ich jemanden killen damit, so nach dem Motto? Jetzt, wenn ich das natürlich in der Situation gebe, Anaphylaxie, ist es denn so schlimm? Weil viele haben ja immer Angst davor. Es wurde früher in den Erste-Hilfe-Kursen auch gesagt, ihr gebt dem Patienten bitte kein Medikament. Jetzt wird es aber explizit gesagt, hey, frühzeitig erkennen, dass an Adrenalin gegeben werden soll. Und dann kann durch Laien das Ganze auch durchaus intramuskulär gegeben werden.
Du, ich sag's mal so, man muss ja einfach nur aufpassen, dass der Daumen nicht auf der orangenen Seite ist.
Ja. Spannend, das hatten wir letztes Mal auch schon.
Ja. Und ansonsten kann man damit ziemlich wenig, ich meine, es ist ja 0,3, glaube ich, so der Standard EpiPen. Ne?
0,3, 0,5 meistens, 0,3 ist auf jeden Fall schon der Standard.
Ne? Ja. Also ich weiß nicht, irgendwie glaube ich,
Milligramm.
Zwischen 0,3 und 0,5 machen wir mal, wir geben ja 0,5 im Rettungsdienst und auch da ist ja die Grenze relativ weit unten, die war ja auch mal weiter oben. Ja. Mittlerweile ist da jemand im Verdacht, dass der jetzt anaphylaktisch wird, ja dann los geht's. Ne? Also dann genauso können das die Laien auch machen. Wenn wir das auch können, dann können die das auch.
Ist Adrenalin im Muskel immer sofort komplett im Herzmuskel oder im Gefäßsystem drin? Oder was passiert da im Muskel?
Das ist eigentlich ja das Gute. Also wenn wir die 0,5 Milligramm direkt in die Vene applizieren würden, das wäre natürlich
schwierig.
Das wäre schon vielleicht gefährlich. Aber jetzt 0,5 Milligramm in den Muskel, also klar, man wird vielleicht ein bisschen aufgeregt, das Herz fängt an zu schlagen, ein bisschen schneller, aber wenn man jetzt nicht gerade ein Risikopatient ist, dann ist das völlig ungefährlich. Das hat man in einer halben Stunde wieder ausgeschwitzt.
Und ich glaube einfach, warum das jetzt nochmal in der LEC reinkam, es wurde nochmal klipp und klar definiert, je früher, desto besser, um es jetzt mal ganz einfach zu machen. Also je früher man es gibt, desto besser ist einfach die Prognose für den Betroffenen, also für den Patienten. Und deswegen wird auch die Schulung von Ersthelfern da irgendwie gewinnt jetzt an Bedeutung. Ja. Also könnte man drüber nachdenken, das irgendwann zukünftig in Erste-Hilfe-Kurse mit aufzunehmen.
Genau. Für die Profis wieder unter uns hier, die so in der Rettung unterwegs sind, hat man übrigens auch gesagt, dass man Familienangehörige auch in vielen Situationen einbeziehen soll. Das hat man nochmal explizit in der ERC-Leitlinie jetzt mit erwähnt. Also auch bei der Reanimation gegebenenfalls, dass man da mit dabei sein soll, auch Laien ermutigen soll, ne, mit dabei zu bleiben. Fand ich auch mal spannend. Einfach nicht nur, dass sie jetzt mithelfen sollen, sondern für Informationen zum Beispiel auch dastehen.
Für Informationen, aber weil du sagst, Laien mit einbinden, finde ich aber auch ein relevantes Thema. Gerade wenn du wirklich gerade erstmal allein auf weiter Flur bist oder eben mit deinem Teampartner, mit dem RTW, kann es gar nicht schlecht sein, wenn jemand, hey, kann das einer von euch denn bitte einmal helfen und lässt ihn drücken, ne? Und das kann schon Vorteile haben. Mhm. Oder es hat Vorteile, nicht nur kann.
Genau, im Rahmen der Kommunikation und psychologischen Betreuung hat auch hier das Ganze ein bisschen Relevanz gefunden. Gerade so die kulturelle Sensibilität oder auch der psychologische Beistand am Telefon sogar schon, wird hier auch nochmal erwähnt. Also dass die Ersthelfer schon davon profitieren, dass der Disponent da mal beruhigend auf die einmal klar kommuniziert und nach einer Reanimation auch quasi Angehörige so ein Teil des Betreuungskonzeptes einfach werden. Wie machst du das so am Einsatzort, Tonio, wenn du merkst, okay, hier ist was frustran gelaufen, hier läuft was Hochemotionales gerade oder sind die Angehörigen plötzlich mit dabei, immer PSNV oder was könnte man noch machen?
Naja, das muss dann ja im Prinzip immer individuell geregelt werden. Ne? Also ich sag mal, die Erklärung an die Leute, die haben viele Fragen, manche sind sehr, sehr betroffen, manche schweigen, manche schreien, dann muss man einfach dieses Bedürfnis klären, den Bedarf klären, ist denn jetzt Nachversorgung notwendig? In den meisten Fällen ist sie das. Manche sind auch aufgeklärt, weil die Angehörigen eben schon lange erkrankt sind. Aber ich finde den Ansatz der ERC da gut, einfach darauf nochmal aufmerksam zu machen. Jeder gute Retter macht es schon lange so, ne? Aber darauf nochmal aufmerksam zu machen, dass wir eben werteorientiert an die ganze Sache rangehen und nicht einfach nur, wir machen unsere Medizin und ciao Trio, weg sind wir. Genau. Ne? Sondern, dass man wirklich sagt, die Gesunderhaltung aller Umstehenden ist gut, auch ans Team gedacht. Ne?
Auf jeden Fall. Ich finde es auch schön, dass man auch sagt, kulturelle Sensibilität. Es gibt so ein paar Umstände, die einfach auch bedacht werden müssen. Also ich glaube, im Hinduismus zum Beispiel, die haben da so ganz heilige Teppiche teilweise in der Wohnung liegen. Habe ich einmal schon gehabt, wo wir nicht mit den Schuhen drauf dürfen, wo wir uns dann so Füßlinge angezogen haben, dass man das, außer da liegt jetzt einer auf dem Teppich drauf und wird reanimiert, dann müssen wir halt mal auch mal die Kultur beiseite lassen, ja. Aber ansonsten da doch ein bisschen sensibler an gewisse Sachen rangehen oder auch, wie Trauer funktioniert, ne? Die einen schreien zum Beispiel, das gehört mit dazu, die anderen machen es eher stiller, dass man aber auch auf sowas eingeht, ne? Oder dass dann plötzlich eine Riesenfamilie zusammenkommt, gibt's ja auch, ne? Also schon spannend, dass die ERC das so mit reingenommen hat. Profibereich, Mike, jetzt dein Spezialgebiet Anaphylaxie. Hat sich denn da geändert?
Die Adrenalingabe beim anaphylaktischen Schock ist und bleibt State of the Art und da wird, das wird gegeben, 0,5 in den Muskeln, Attacke. Je früher, desto besser, haben wir auch gerade nochmal erwähnt. Jetzt geht's aber in die weitere Versorgung, vor allem die medikamentöse Versorgung. Der H2-Blocker, zum Beispiel Ranitidin, ist ja sowieso schon deutlich in den Hintergrund gerückt und wird auch präklinisch kaum noch empfohlen. Auf einmal geht's aber auch dem H1-Blocker, also zum Beispiel dem Fenestil und auch dem Glucocorticoid, also Prednison, so ein bisschen an den Kragen. Tonio, erzähl mal was.
Warum der H1-Blocker? Ich dachte, er ist kompetitiv.
Warum? Ja.
Und könnte dann noch mehr verhindern oder sagt man einfach, hey, das hat sowieso schon gewirkt, der Rezeptor ist aktiviert und jetzt gehen wir eher auf Adrenalin sowieso ein, aber alles andere. Also ich konnte es mir auch nicht erklären.
Tja, auch das lässt sich wie die meisten Sachen wahrscheinlich mit Studienlagen erklären. Das heißt also, das Adrenalin ist das Mittel bei der akuten Anaphylaxie. H1-Blocker sind ja nicht wirkungslos, ne? Aber wir müssen ja sagen, wir reden jetzt hier von der ERC, bedeutet also, da geht es jetzt nicht um die Leute, die jetzt einen Hautausschlag kriegen, weil sie von der Wespe gestochen wurden, sondern da geht es um die Menschen, die wirklich lebensbedrohliche Allergien haben und die auch lebensbedrohlich Verläufe davon bekommen und da ist so ein H1-Blocker, ein H2-Blocker oder ein Glucocorticoid einfach, ja, das kann man sich halt in dem Moment sparen. Ne?
Also, im ersten Angriff zumindest, ne? Ja.
Ich weiß, wir haben uns gestern ja noch mit unserem Notarzt darüber unterhalten und da warst du ja besonders doch hoch im Kurs, Mike.
Da war ich hoch im Kurs, weil mich das dann doch interessiert hat. Und die Ärzte beschäftigen sich natürlich mit solchen Sachen und der liebe Peter auch. Liebe Grüße. Genau, es gibt nämlich Studien. Und das ist spannend. Also zum H1-Blocker lässt sich sagen, das wirkt ganz wundervoll gegen Quaddeln, Hautausschläge, ne, Rötungen und so weiter. Da kann man kann es ja machen, aber es hat nicht so eine Auswirkung auf die systemischen Geschichten bzw. kreislaufrelevanten Themen beim anaphylaktischen Schock. Deswegen wird davon so ein bisschen wieder, was heißt Abstand genommen, es wird ja nicht verboten, ne? Aber es wird einfach gesagt, hey, das hat hier keine Prio. Spannend fand ich aber die Studie zum Glucocorticoid, zum Steroid bzw. Zum Prednison. Denn Patienten, die präklinisch Prednison bekommen haben, haben statistisch einen längeren Krankenhausaufenthalt und müssen auch statistisch häufiger auf einer Intensivstation aufgenommen werden nach einer Anaphylaxie. Und das fand ich schon spannend, wo man genau das mal so überhaupt ermittelt hat. Muss auch drüber nachdenken, okay, woran liegt das eigentlich? Weil das hat ja eh einen verlängerten Wirkeintritt. Also, dass man das Brett jetzt auch ein bisschen nach hinten geschoben hat, das hätte ich mir noch erklären können. Aber die Studie, okay, ja, interessant. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das so in Zukunft denn verhält. Ob man denn auch in der SAA einfach sagt, okay, gebt bitte Epi, wenn da irgendwie noch ganz viel Rötung und Quaddeln, gebt gerne noch Fenestil, dann ist aber auch mal gut. Kann ich auch mitleben, ganz ohne Frage. Ja, aber spannend auf jeden Fall.
Ja, Prednison sowieso immer ein tolles Thema, habe ich ja auch immer gerne drüber gesprochen, weil wir wollen uns ja im Prinzip im Rettungsdienst nur an einer einzelnen kleinen Wirkweise von Prednison bedienen, nämlich die am Genom vorbei funktioniert. Also es ist ja, also vielleicht so als kleine Hintergrundstory zum Prednison, die eigentliche Wirkung läuft darüber, dass das Medikament in den Körper kommt und dann in der Abschreibung von Gensequenzen irgendwelche Veränderungen vornimmt. Das heißt also, bis das alles passiert, ist unser Patient schon dreimal im Krankenhaus. Es gibt aber, wenn man ganz, ganz viel davon spritzt, gibt es eine extra Wirkweise, ja, die auch so ein bisschen randweise beschrieben wird in der Literatur, dass sie die Durchlässigkeit von Zellmembranen irgendwie beeinflusst. Mhm. Und ich sag mal, das der Anteil bei so einer Anaphylaxie, des absoluten Volumenmangels durch eine erhöhte Durchlässigkeit, der ist ja gering und da haben wir, wie es der Zufall will, auch Flüssigkeit auf dem Auto, um das zu puffern. Ja, und deswegen können wir auf so eine Statistik tatsächlich auch hören, weil natürlich muss da noch geklärt werden, wie stark waren denn die Anaphylaxien in welcher Korrelation gibt es da überhaupt wirklich. Aber im Grunde genommen ist das Prednison für uns sowieso ein Medikament, wo man sagt, schön, dass wir es geben, aber dieser kleine Effekt, also da kann man auch eine Infusion dranhängen, dann haben wir es im Prinzip genauso gut hingekriegt. Ne?
Wurde es nicht aber auch damit begründet, dass zum Beispiel ein Rebound verhindert werden soll? Also, dass man deswegen auch das Prednison gibt, schon vorsorglich? Zumindest war das für mich immer noch...
Ja, es soll ja im Prinzip, weil es diese immunabsenkende Wirkung hat, wie gesagt, das ist dann aber auch erst durch diese ganzen Gensequenzen irgendwann, dann gibt es davon weniger Immunabwehr.
Muss man ja auch sagen, es ist bei den Anaphylaxien hat man ja relativ häufig im Rettungsdienst. Und mir sind ganz selten die Rebounds in die Quere gekommen. Ich musste, glaube ich, 2-3 Mal nachgehen.
Wir reden jetzt eher vom klinischen Rebound.
Sind die ja in der Klinik dann.
Ja, dafür kann man es da ja auch geben, spätestens. Ne?
Ja.
Da ist ein Experten-Team.
Genau, wir müssen ja einfach sagen, im Rettungsdienst, im präklinischen Bereich wollen wir die Leute stabilisieren und dann irgendwie ins Krankenhaus bringen und nicht eine Vollbehandlung machen und dabei bleiben, bis es den Menschen wieder gut geht. Ja? Aber schön wäre es trotzdem manchmal. und dafür reicht halt einfach Adrenalin erstmal aus und gegebenenfalls dann später noch der H1-Blocker, wenn man ihn noch geben möchte, aber hat einfach nur Prio auf Adrenalin. Ne? Und das andere als andere kann man.
Und dann natürlich gegebenenfalls Volumenmanagement. Ne? Also das bitte nicht vergessen. Auch Oxygenierung, also Sauerstoffmanagement, ne? Um Gottes Willen, das bitte alles nicht vergessen. Wir wollten jetzt mal ganz kurz auf die Medikamente oder auf diese drei Medikamente, die man sonst
immer. Und ich glaube, ich müsste noch mal ganz kurz erwähnen. Also kleine Quaddeln an der Haut sind noch kein Grund dafür, gleich Adrenalin zu geben. Ne? Also habe da schon Stories gehört, Gott sei Dank nicht aus unserem Bereich hier, aber aus anderen Bereichen, wo die sagten, ja, dann haben wir gleich mal Adrenalin in den Oberschenkel. Ich so, aber der hat nur Quaddeln an der Hand gehabt. Ja. Okay. Nee, also da heißt es auch immer noch ganz Schockstadium.
Es muss schon erkennbar sein. Ja, ne? Genau. Also vielleicht für die Menschen, die einfach so ein Pen haben und keine Messgeräte. Also alles, woran man erkennt, dass jemand vielleicht einen schlechten Kreislauf bekommt. Der fängt an zu schwitzen, der wird blass. Das sind Zeichen. Dann kommt der Pen vielleicht in den Oberschenkel. Ja. Aber wenn es jetzt der etwas gerötete Mückenstich ist, dann nicht. da reicht auch die Salbe, die Phenestilsalbe.
Vielleicht auch nochmal drauf machen. Ne? Weitere andere ALS-Sache, Bradykardien, Atropin. Was macht Atropin?
Oh, Atropin.
Oh, jetzt geht er. Bitte. Lehrer Tonio.
Mike, arbeitet das doch einfach mal aus. Und dann hältst du
wir gehen in eine Stunde
durch. Dann hältst du einen halben Stunden Vortrag von dir. Ja.
Ja, Atropin. Atropin geben wir, wenn Leute eine Bradykardie haben, einen zu langsamen Herzschlag, dann damit wollen wir die Einflüsse des parasympathischen Nervensystems auf die Herzfrequenz verhindern, indem wir da die Überleitung blockieren und sozusagen die Herzfrequenz verlangsamende Wirkung des Parasympathikus abschalten. So, das ist eine tolle Idee bei einer Bradykardie, das klingt auch logisch. Jetzt gibt's da aber einen kleinen Twist.
Einen ganz kleinen. Wir reden ja von Atropin immer bei zu langsamem Herzschlag, vorrangig bei AV-Blöcken. Und da war das immer so drin, also ne, wenn das zu langsam oder wenn wir die AV-Blöcke haben. Es war die ganze Zeit nicht mehr indiziert beim AV-Block dritten Grades. Das war so das, ne, wo man gleich an Epinephrin denkt oder denken muss und auch geben muss, beziehungsweise in Richtung Schrittmachertherapie. Und jetzt wird das Ganze noch umfänglicher gemacht, wo man auch kein Atropin gibt.
Genau, man sagt nämlich jetzt einfach auch bei Typ 2 sollte von Atropin einfach abgewichen werden und gleich auf Adrenalin gegangen werden. Das wäre so das haben wir mittlerweile auch schon festgestellt. Viele Anästhesisten haben uns auch schon gesagt, so hey, könnt ihr bei 2 auch vergessen, war bei mir auch immer frustrant, geht gleich auf Adrenalin rüber oder gegebenenfalls auch eine Kardioversion.
Du meinst Pacen? Du meinst Pacen?
Ja, gegebenenfalls auch.
Ne? Er kardiovertiert halt auch. Das lässt du schön drin.
Toll, danke.
Ja.
Ich schneide deine Scheiße immer raus, weißt du.
Aber das ist doch okay, das ist doch ein schöner Versprecher.
Ja, genau. Dann, ich meine natürlich den Schrittmacher. Natürlich, habt ihr recht. Ja.
Und das wurde jetzt hier auch nochmal verschriftlicht. Ne? Also man präzisiert einfach die Indikationsstellung und sagt dann, bei Typ 2 hat es, denke ich mal, Studienlagen auch gegeben, die gesagt haben. Also man hat ja auch schon gesagt, bei Typ 2b bringt es meistens auch schon nichts mehr.
Genau. Ne? Ich meine, wenn man es so versucht nachzuvollziehen, es hat auch, wir haben es vorher teilweise schon so gemacht, es ergibt auch Sinn, es sind ganz andere Strukturen im Herzen betroffen bei so höhergradigen AV-Blöcken. Da sind diese Nervenfasern gar nicht. Ne? Also da ist dieses Nervensystem hat dort einfach keinen Einfluss mehr. Deswegen, warum sollte was blockieren? Da verpassen wir Patienten lieber eher mehr Nebenwirkungen, als dass es was bringt. Verlangsamt die Vorhofffrequenz, aber die Kammerfrequenz nicht. Da kann halt am Ende des Tages nichts Schönes draus werden. Ne?
Haben wir sonst noch weitere Medikamenten oder andere Dinge, die du zum Beispiel noch gesehen hast, Toni, oder sowas? Wir haben ja versucht, zu dritt ein bisschen das Ganze auszuwerten, weil es sind ja über 400 Seiten einfach auch. Ne?
Ja, ne, man hat halt, also das haben wir wahrscheinlich, also das wurde vorher, wir haben es so gemacht, es ist jetzt, ob es genau in dieser Dosierung oder genau in dieser Reihenfolge niedergeschrieben wurde, ist natürlich jetzt, steht noch aus, aber die Behandlung der Hyperkaliämie ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Also erstmal natürlich sie zu erkennen, vielleicht da nochmal ein kleiner Verweis dahin, dass so Point-of-Care-Labore tatsächlich auch empfohlen werden. Ne? Also viele Dinge sollen jetzt zum Point-of-Care, also Ort des Geschehens, Ort der Behandlung eben gebracht werden und nicht andersrum. Und da geht's genauso wie vorher eben mit Calciumgluconat und Salbutamol, ne, da wird dann die Salbutamol-Vernebelung empfohlen, das muss man natürlich dann auch das wieder auch im,
so spannend,
im Kontext betrachten.
Nebeneffekt von Salbutamol einfach.
Also
ne?
Wir dosieren es über und machen uns dadurch die Nebenwirkungen zunutze, dass der Kaliumspiegel sinkt, jedenfalls relativ. Ne, das sind also Sachen, wir haben ja keine Dialyse dabei. Also die Point-of-Care-Dialyse, die gibt es zwar auch irgendwo, aber hier definitiv und in den meisten Bereichen nicht.
Ist ja schon schwierig, den Point-of-Care, das Labor überhaupt irgendwo hinzubringen, in einigen Regionen, aber spannend wäre es auf jeden Fall, da doch mal immer so ein kleines Fiolchen irgendwo reinzustecken und dann mal ganz schnell eine Auswertung zu bekommen. Genau. Und ich wette mit dir, technisch ist das auch schon möglich, garantiert, mal so ein kleines Gerät zu haben. Da muss man ja nicht mehr das Riesengerät haben.
Mit Sicherheit. Ne? Drahtlos, das Ganze, das wird ja alles wunderbar.
Wenn wir an die fünf paar Hits und so weiter denken, dann.
Ne? Ja, also man kann mittlerweile super BGA aus kapillärem Blut machen und nur mit dranhalten, wie ein Blutzucker. Also es ist nichts Aufregendes mehr. Aber ja, gut. Das ist für uns noch ein bisschen Traumvorstellung.
Deswegen gibt man einfach das Calcium und schaut, dass man die Erregbarkeit ein bisschen absenkt. Vielleicht geht's dann. Ne? Vielleicht funktioniert es dann.
Das finde ich auch. Also die wichtigsten Punkte nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben relativ viele Sachen, die schon bekannt sind, die einfach nochmal in die ERC-Leitlinien reingebracht wurden, nochmal erwähnt wurden, die wir vorher nicht hatten. Und hier jetzt auf jeden Fall endlich Anwendung finden. Ne? Von der Erkennung, der Thoraxkompression, die Defibrillation nochmal ein bisschen konkretisiert, beziehungsweise da auch Änderungen gemacht, auch vor allen Dingen mit dem Vektor-Change, ne? Atropin, die ganze Pharmakotherapie. Und ich finde, da wird bestimmt einiges auch noch kommen. Auf jeden Fall kann man jetzt nur ermutigen, sowohl ärztliche Leitungen als auch die Schulen und natürlich auch die Kolleginnen selbst, sich dem anzunehmen und mit zu trainieren, zu üben.
Und bevor wir gleich zum Ende kommen, ich finde das übrigens in den ERCs auch immer sehr spannend, deswegen möchte ich es mit reinbringen, ist, die machen ja auch immer Statistiken, also die Epidemiologie. Über die haben wir ja gar nicht geredet, das ist eigentlich mehr so der Eingang eines jeden ERC-Buches. Und das ist schon spannend, wir haben über viele Faktoren geredet, ne? Da wird unterschieden zwischen prähospitalem Kreislaufstillstand und dem Kreislaufstillstand im Krankenhaus. Wir fokussieren natürlich das alles, was draußen passiert. Und da ist die Inzidenz im Jahr in Europa pro 100.000 Einwohner, kommt man zu 55 Reanimationssituationen. Durchschnittsalter, ne, das ist jetzt so 67 Jahre, der Großteil ist männlich. Und dann,
dann sind wir hier alle gefangen in unserem
Kommen wir jetzt aber zu ein paar interessanten oder spannenden Fakten. 20% der Patienten mit Kreislaufstillstand haben initial einen schockbaren Rhythmus. Und in 91% der Fälle liegt eine medizinische Ursache zugrunde. Also alles, was so Innere quasi betrifft. Ne?
Also ohne Steckdose dann.
Ohne Steckdose, ohne Messer, genau. In neun europäischen Länder verfügen über ein Reanimationsregister, das die Bevölkerung vollständig erfasst. Und deswegen müssen wir ja auch bei uns zum Beispiel das Reanimationsregister füllen oder die Notärzte machen, das nach einer Reanimation. Wir haben in 17 Ländern zumindest lokal Ersthelfersysteme. Finde ich auch toll, diese Statistik.
Ja. Zählt Deutschland auch schon dazu, ja, weil Deutschland sehr lückenhaft sind?
Ja, ist lokal, deswegen lokal.
Aha, okay,
also, also kein Land hat vollständig ein Ersthelfersystem. So. Die Wiederbelebungsquote durch Notfallzeugen, also Ersthelfer in Europa, liegt bei 58% mit erheblichen Unterschieden, nämlich von 13% bis hin zu 82%. Fun Fact, Deutschland zählt nicht zu den 82%.
Natürlich.
Großbritannien ist da sehr weit vorne und auch die Niederlande sind da sehr weit oben. Die Verwendung eines AEDs vor Eintreffen des Rettungsdienstes variiert natürlich auch zwischen 2,6% und 60%. Und jetzt kommen wir natürlich zum Abschluss auch zu der Überlebensrate. In Europa überleben 7,5% mit einem prähospitalen Kreislaufstillstand. Wobei hier auch die Werte natürlich sehr wieder individuell sind. Von 3% bis 35% ist alles dabei. Ich weiß viele Zahlen, aber ich finde es immer unfassbar spannend, wie weit wir eigentlich jetzt mittlerweile schon sind.
Ich finde die letzte noch sehr erschreckend. 7%.
Sie
überleben das. Also ja, heißt jetzt nicht, die werden nicht reanimiert, sondern die überleben das halt einfach.
Ja.
Ne?
Man muss ja auch einfach sagen, ein Großteil der Leute, die wir reanimieren, sind nicht mehr zu retten. Und das muss man ja auch mal klar festhalten. Die sind, also da ist einfach vorbei, ohne Frage. Nur trotzdem, du hast recht, 7,5%.
Ich dachte schon, es liegt an mir, du.
Ja, nee, es ist manchmal muss ich, also ich sehe das ein bisschen differenziert, auch deine 20% haben immer nur einen schockbaren Rhythmus oder sowas ähnliches, ist auch, das hatten wir schon mal das Thema.
Ja, ich weiß. Ja,
dass wir hier meistens immer nur von der Sicht Rettungsdienst reden, weil das Reha-Register meistens damit beginnt. Rettungsdienst, man
erste
bewertet.
Aufzeichnung.
Man bewertet immer eigentlich nur im Reha-Register, gab es einen Ersthelfer, gab es einen Frühdiefer,
genau.
Aber niemals, was war da, ne? Also ein Schock vielleicht wird noch bewertet, aber wann hat ein Ersthelfer in Deutschland ein Defi in der Hand.
Genau, und im Krankenhaus ist das ne, mit dem schockbaren Rhythmus schon Schnupfhör, weil diese, wenn die gerade ständig am Monitor liegen.
Ach was.
Wer hätte es gedacht, auf einmal kommt da das Flimmern. Und da reagiert man natürlich sofort drauf. Ja. Ne? Also, ja.
Deswegen würde ich da schon ermutigen, noch mehr AEDs irgendwo aufzustellen, da die Leute mehr zu ermutigen, zu drücken. Denn die behandlungsfreie Zeit, das ist die kritische Phase, auch das sehen die ERC natürlich immer mehr. Ne? Und
habt ihr schon mal einen Patienten übernommen mit einem AED angeschlossen?
Nein. Also ich habe es einmal gemacht, ich war selbst Ersthelfer und beim Drachenboot-Festival in Schwerin, nämlich haben wir reanimiert und da ein Defi aus einem öffentlichen Gebäude holen lassen. Krass, dass der das gleich gefunden hat und dementsprechend auch einmal geschockt und damit dann auch wieder zu einem Ross geführt.
Genau.
Aber das war so ein typisches Beispiel für, da ist ein Defi kann schon was, ne, wenn er frühzeitig angewendet wird und wenn auch reanimiert wird. Ne? Deswegen, also
auch, da mal ran. Auch da, ne, da wo wir haben wenig Defis, aber auch da muss ich mal wieder kurz Greifswald erwähnen, weil die haben das mal eine Zeit lang Pilotphase gemacht mit einer Drohne. Mit einer Drohne ein Defi zugeworfen quasi.
Finde ich gar nicht.
Das hat auch funktioniert vor allem, aber da kommt natürlich dann wieder irgendjemand um die Ecke und sagt, ach, ist natürlich schwierig, so eine Drohne über eine Bevölkerung fliegen zu lassen. Ne? Ja, genau. Und an sowas scheitert es immer und immer und immer wieder.
Weil Technik
und die haben die vor allem genutzt, das Ding mal zum Strand zum Beispiel, ne? Eldena hinten raus, Greifswald, sorry für die Leute, die es nicht kennen. Und innerhalb von ein paar Minuten war da ein AED vor Ort. Das war eigentlich cool.
Wenn ihr das Ganze nochmal im Detail nachlesen wollt, ne, über die 400 Seiten, dann tut euch das gerne an, schaut in die Shownotes bei uns rein und guckt mal, was die ERC da noch so reingeschrieben haben. Wir haben ja nun einen ganz kleinen Einblick gegeben, aber ich glaube einen prägnanten. Danke, Toni, dass du die Zeit genommen hast, das mit uns hier so ein bisschen auszuwerten. Es war schon schwierig, wir haben alle quasi gleichzeitig so unsere Sachen hier ausgewertet und keiner hatte hier so ein richtiges, was nehmen wir als nächstes, aber ich denke mal, wir haben das ganz gut
in die Struktur gebracht. Und Toni, du hast auch, glaube ich, Spaß daran, hier ein bisschen mit uns zu reden, ne?
Auf jeden Fall. Also jeder, der mir eine Plattform gibt, über Medizin zu sprechen, ist aber schön.
Das nächste Mal nehmen wir dann aber nur ein Thema und nicht, wie viel haben wir heute jetzt besprochen in der ERC? Genau, mehr.
Wie wäre es mit EKG? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Habe ich auch für EKG.
Aber da werden wir auf YouTube drüber reden, definitiv. Und die Leute fragen auch schon danach, also definitiv, wann macht Tonio endlich mal ein Video?
Pharmakologie?
Und ich glaube, es wäre nicht nur eins.
Da wissen die Leute ja, wie ich aussehe. Das ist ja furchtbar.
Ja, das sehen sie ja auch auf jeden Fall auf dem Albumbild.
Aber ich wurde ja von Mike auch schon geschrieben,
von daher. Genau. ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.